Halleluja, Halleluja, Halleluja. Puh, gut warm heute wieder, gell? Aber besser ist, wenn es in uns brennt, wenn es in uns heiß ist, oder? Papa, danke, dass wir brennen für dich. Danke, dass du durch deinen Geist in uns lebst. Danke, dass der in uns lebt, stärker ist als der in der Welt ist. Und danke, dass wir dein Feuer in uns tragen. Danke, Herr. Danke, dass du uns kennst und trotzdem liebst, dass du bei uns bleibst bis ans Ende der Welt und dass du derselbe bist, vom Anfang bis zum Ende. Danke, Jesus, dass du die Konstante bist in unserem Leben, in unserem Herzen, in unserem Denken. Danke, dass du uns kennst, dass nichts verborgen ist. Danke, dass wir dir nichts Neues erzählen können, sondern dass du die tiefsten Tiefen in uns erforscht und uns trotzdem liebst. Welch ein Geheimnis, welch eine Tiefe, welch eine Freude, dass du uns liebst, obwohl du uns kennst. Oder gerade weil du uns kennst, Jesus, weil du dich entschieden hast, uns zu lieben. Und diese Liebe hat dich ans Kreuz geführt und diese Liebe hat dich ins Grab geführt und diese Liebe hat dich auch aus dem Grab geführt. Und du bist auferstanden und diese Auferstehungskraft ist auch heute Morgen in uns. Danke dafür, Jesus, dass deine Auferstehungskraft in mir drin ist. Sag ihm das mal, danke, Jesus, dass deine Auferstehungskraft in mir ist. Halleluja. Und jede Trübseligkeit, jede Traurigkeit geht weg, jeder Schwermut geht jetzt weg in Jesu Namen. Alles, was Christus nicht verherrlicht, geht jetzt weg. Jede Lüge geht jetzt weg in Jesu Namen. Halleluja. Jeder Schwermut, jeder Geist der Depression geht jetzt weg. Jeder Lügengeist geht jetzt weg und lässt uns ganz los, lässt uns ganz frei jetzt. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen und den Gehorsam des Christus. Und alles, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, ist jetzt unter unseren Füßen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen. Ja, gut, dass der Heilige Geist uns kennt, gell? Und dass er unsere Situation kennt. Weißt du, dass du gefährlich bist für den Teufel? Dass du gefährlich bist. Das denkst vielleicht du nicht über dich, das denken vielleicht Menschen nicht über dich, aber Gott denkt es über dich und der Teufel denkt es über dich. Und deswegen laufen Dinge in deinem Leben, wo du manchmal denkst, warum läuft das, was passiert da, was greift mich an oder wer steht gegen mich? Der Teufel steht gegen dich. Und er ist derjenige, der dich zum Schweigen bringen will, er ist derjenige, der dir den Mut rauben will und er ist dein Feind in dieser Welt. Das Gute ist, dass der Heilige Geist, der in uns lebt, stärker ist als der Feind, der in dieser Welt ist. Aber das macht es nicht immer einfach. Es ist nicht immer leicht. Und der Heilige Geist hat die Woche zu mir geredet und hat mir den Titel der Predigt genannt, ohne dass ich so richtig gewusst habe, in welche Richtung es geht. Möchtest du es wissen, wie die Predigt heißt? Stimmen umstimmen. Stimmen umstimmen. Wir alle werden zu 99% attackiert durch Stimmen, die in unser Ohr reden, die in unseren Kopf kommen, die in unseren Verstand reden oder die aus unserem Herzen kommen oder die in unser Herz reden wollen oder sich mit unserem Herz verbinden wollen. Stimmen umstimmen oder überstimmen. Wir hören ständig Stimmen. Das ist jetzt nichts Komisches, du brauchst jetzt keinen Psychiater. Sondern so wie der Heilige Geist durch seine Stimme dich führt und leitet, versucht der Teufel auch in dein Leben hineinzureden. Und das, was er redet, ist natürlich nicht das, was das Wort Gottes ist. Und die einzige Waffe, die wir haben in unserem Leben, ist wirklich das Wort Gottes. Wir müssen das Wort kennen und manchmal ist das Wort kennenzulernen eine trockene Angelegenheit. Das ist wie wenn du für einen Führerschein lernst und du lernst diese Fragen, die du lernen musst. Manchmal ist das stumpfsinnig. Ich weiß noch, ich bin durch die Prüfung gefallen beim Autoführerschein, weil da war eine Antwort in der Frage, was machen Sie, wenn im Winter ein Auto Ihnen entgegenkommt? Und dann war da eine Antwort, die richtig war, die für mich aber unsinnig ist. Ich mache den Scheibenwischer an, wenn mir ein Auto entgegenkommt. Das habe ich nie vergessen. Und da habe ich mit dem Prüfer diskutiert, der sagt, warum soll ich denn den Scheibenwischer anmachen im Winter, wenn mir ein Auto entgegenkommt? Ja, es könnte sein, dass Schnee rüberspritzt auf ihre Scheibe und dann sehen sie nichts mehr. Na, da könnte ich auch einen Helm aufsetzen, weil es könnte sein, dass ein UFO abstürzt. Also ja, ich bin trotzdem durchgefallen, musste die Prüfung nochmal machen, aber ich habe es nie vergessen. Und so denke ich manchmal, ist auch manchmal das Wort Gottes vielleicht ein bisschen trocken und Theorie, aber es bewahrt uns, glaubt ihr das? Es bewahrt uns. Und der Teufel möchte in dein Leben kommen und er kommt mit Stimmen, die zu dir reden und zu dir sagen, es bringt doch nichts, es hilft doch nicht. Das wird sich nie ändern. Deine finanzielle Situation wird sich nicht ändern. Deine Gesundheit wird sich nicht ändern. Du wirst nie abnehmen. Du wirst nie einen besseren Job bekommen. Du wirst. Wenn du zuhörst und diese Dinge in dein Herz fallen lässt, hast du schon verloren. Ich glaube, dass mehr von meiner Familie errettet sind, wie es mir bewusst ist. Aber viele von denen werden wirklich mit leeren Taschen in die Ewigkeit gehen. Wir sammeln jeden Tag Schätze, jede Träne, die du hier vergießt, um des Evangeliums willen, um Jesu willen. Jede Träne, die du vergießt, weil der Feind dich attackiert, wirst du belohnt im Himmel. Die Bibel sagt, wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten. Wenn du aber nie mit Tränen gesät hast, es gibt so viele Christen, die haben keine Ahnung. Und die Gemeinde dort, die macht jetzt den dritten Gottesdienst sonntags. Die Bude ist rappelvoll. Rappelvoll, aber ist kein Wort Gottes. Jugendliche gehen da vor die Hunde, weil das Wort nicht schneidet. Ich war ein paar Mal dort im Gottesdienst. Ich habe euch auch schon ein paar Mal davon erzählt. Da ist kein Wort Gottes, was schneidet. Das Wort Gottes muss dich richtig provozieren, herausfordern. Es muss dich wirklich challengen. Dann ist es ein Wort, was zweischneidig ist, trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Und dann hörst du so Sprüche von dem Pastor dort und ich verurteile das alles nicht. Ich habe nicht das Recht dazu, ist nicht mein Job. Ich habe dort noch nie eine Predigt der Korrektur gehört. Noch nie. Wer von uns sitzt heute hier und sagt, ich sündige überhaupt gar nicht mehr? Ich rede kein böses Wort mehr, ich bin so rein und heilig, ich könnte jetzt sofort in den Himmel ohne Probleme. Wir kommen alle in den Himmel, das wissen wir. Aber wir alle sind doch noch nicht vollkommen. Wir gehen doch durch Prozesse durch. Ganz ehrlich, gibt es noch Dinge, wenn du die hörst, explodierst du? Da muss gar niemand nachhelfen, der Teufel muss gar nicht in dein Ohr flüstern, du explodierst. Irgendwas aus der Vergangenheit, irgendein Spruch, der dich schon immer verletzt hat. Ja oder nein? Seid ehrlich, ich auch. Und dann bin ich immer noch nicht vollkommen. Ich gehe noch durch Prozesse. Und der Teufel kommt dann nicht und sagt, Thomas, bist du eine fette Sau. Das hat er vor ein paar Jahren noch sagen können. Nee, der kommt mit was ganz anderem. Verstanden? Er passt sich an, er ist flexibel. Aber am liebsten ärgert er uns mit den alten Dingen, die er kennt. So, wir gehen ins Wort Gottes. Wir denken mit dem Herzen. Diese Gemeinde hat Gott angefangen mit 5 Predigten über das Herz. 2010. Manche waren damals schon da. In Jeremia 17, Vers 9. Wir bleiben heute in Luther. Jeremia 17, Vers 9. Da zeigt uns die Bibel, wie ein nicht bekehrtes Herz ist. Wie ein Herz ist ohne Gott. Du kannst auch, wenn du mit Gott gehst, auch wieder in alte Programme, alte Muster fallen, weil der Teufel dich zurückzieht. Verstanden? Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Interessant, gell? Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Gott sei Dank Gott. Trotzig und verzagt, trotzig, bockig. Schon mal kleine Kinder gesehen? 1, 2 Jahre alt, 3 Jahre. Mama, ich will jetzt ein Eis. Du hast schon eins gehabt. Ich will aber noch ein Eis. Nein, heute gibt es kein zweites Eis, dir wird schlecht. Mama, ich will jetzt ein Eis, jetzt sofort. Und dann geht's los. Wer weiß, die Lautstärke erhöht sich um ein paar Dezibel. Die Woche war ich einkaufen mit Bärbel im Penny. Da war ein Junge, wenn es meiner gewesen wäre, ich garantiere, er hätte einen Grund gehabt, warum er weint. Und es ist mir scheißegal, ob das erlaubt ist oder nicht. Der hätte von mir eine Drachprügel im Laden bezogen. Aber frag nicht wie. Der hat geschrien durch den ganzen Laden, bestimmt eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Und die Mutti. Und dann ging sie an die Kasse, kauft ein Sixpack Eis und zur Belohnung für sein Verhalten bekommt der Junge was? Ein Eis. Und sie war so glücklich, dass er jetzt endlich still ist. Und ich habe gedacht, wie dumm muss man sein? Wie dumm muss man sein? Glaubt ihr, dass Gott uns erzieht? Glaubst du, dass du für deine bockige Art von Gott noch ein Eis bekommst? Mit Sicherheit nicht und Gott sei Dank nicht. Aber wir sehen diese Dinge in der Welt, wie sich alles verdreht. Gut wird böse, böse wird gut genannt. Sprüche sagt, erziehe dein Kind bei Zeiten, bevor es zu spät ist. Kinderpsychologen sagen, es gibt bestimmte Alter, wenn die Kinder das bis dahin nicht gelernt haben, dass ein Nein ist und viele Dinge mehr, ist vorbei. Hundeerziehung, selbe in grün. viele andere Dinge. Wir haben Nachbarn, neue Nachbarn mit zwei Ködern aus dem Balkan. Ja, wenn ihr kommt, wir laden euch ein zum Kaffee, waren wir das erste Mal dort. Ja, aber die sind ganz schlimm, die kläffen die ganze Zeit. Da habe ich gedacht, ja, die kläffen, weil du es erlaubst. Meiner würde nicht kläffen. Meiner hätte irgendwo Rippenschmerzen. Die hätte er zwei, dreimal. Vielleicht denkst du jetzt, ich bin ein Arsch. Nein, ich würde meinen Hund erziehen. Und wenn es klingelt, bin ich der Erste, der an die Türe geht, nicht der Hund. Und kläfft und bellt den Briefträger an und beißt ihm in die Hose. Alter, der würde Fly Robin Fly machen. Ob der aus dem Balkan kommt oder nicht. Versteht ihr, was ich sagen will? Wir sind an den falschen Momenten, sind wir soft, wo wir hart sein sollten. Und Gott macht es anders. Gott ist mit uns hart, wo wir Härte brauchen. Und ich bin dankbar dafür, dass Gott an manchen Stellen in meinem Leben hart geblieben ist, steinhart. Ich hätte es anders nicht gelernt. Amen. Kinder, die keine Grenzen gezeigt bekommen haben. Furchtbar. Ich habe vor Jahren eine Fernsehsendung gesehen über ein Mädchen, was antiautoritär aufgewachsen ist. Die war 30 Jahre alt. Die war psychisch völlig weg, war im Fernsehstudio in einer Talkrunde. Schade, dass ich manchmal so Dinge nicht aufnehme und euch zeige, weil es echt interessant. Sagt sie, ich komme mit meinem Leben nicht klar. Ich kann keinen Job annehmen, weil ich nicht pünktlich bin. Ich durfte aufstehen, wann ich will. Ich durfte machen, was ich will. Ich kann kein 10 Minuten am Stück arbeiten, dann verliere ich die Konzentration. Ich verliere jeden Job. Ich bin lebensunfähig. Meine Eltern haben mich lebensunfähig gemacht. Dachte ich, oh, wow, wahres Wort. Grenzen fördern dich. Für mich war das Beste, was mir passieren konnte, meine 6 Jahre Bundeswehr. Ich war nicht pünktlich. Ich war rebellisch. Ich habe jedem widersprochen. Das habe ich anfangs auch gemacht. Ich habe euch schon ein paar lustige Geschichten erzählt, wo Gott Gnade gegeben hat. Ohne die Gnade wäre ich weg vom Fenster gewesen. Dort habe ich Disziplin gelernt. Das habe ich heute noch. Wenn ich irgendwo mit einer Gruppe laufe, ich bin immer vorne der Erste. Weil ich marschiere, ich kriege das nicht raus. Ich bin immer pünktlich. Ich kann nicht zu spät kommen. Es geht nicht. Da habe ich das... Ich bin lieber eine Stunde zu früh. Und wo habe ich das gelernt? 5 Minuten vor der Zeit ist der Soldaten Pünktlichkeit. Ich habe das Bett machen gelernt. Ich mache jeden Tag mein Bett, wenn ich aufstehe. Das habe ich drin. Ich bin pünktlich, ich räume mein Zeug weg. Mein Werkzeug liegt immer da, wo es immer liegt. Wenn Sammy was nimmt und legt es nicht zurück, wo es hingehört, werde ich wuschig. Ich habe gesagt, Sohn, lerne auswendig, wo mein Werkzeug liegt. Es liegt nicht da, wo du es gerne hättest, es liegt da, wo ich sage, wo es liegt. Ja, Sammy, wir haben als Diskussionen, stimmt's? Warum? Weil ich, wenn ich was machen will, nicht eine Viertelstunde investieren möchte, um die Zange zu suchen. Boah, ich spüre die Salbung, ich hoffe du auch. Wir denken mit dem Herzen. Sacharja 7, Vers 10. Sacharja 7, Vers 10. Betrügt nicht die Witwen, Waisen, Fremdlinge und Armen und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Und denke keiner Böses in seinem Herzen. Wir denken mit dem Herzen. Mit was das Herz voll ist, geht der Mund über. Der Heilige Geist erinnert uns immer und immer wieder hier an diese Dinge. Merkt ihr das? Frustration, Traurigkeit kommt aus Mangel an Gemeinschaft mit Gott. Nicht, weil Gott keine Lust hat. Nicht, weil der gerade beschäftigt ist und dich abgewimmelt hat. Sondern weil wir es so lange schleifen lassen, bis es uns so schlecht geht und dann sagen wir, ja, wo ist denn Gott? Kennt ihr diese Stimmen? Es liegt nicht an Gott, es liegt an uns, wenn es uns nicht gut geht, sorry. Es gibt auch Einflüsse von außen, das wissen wir. Ich habe euch trainiert und habe euch gezeigt, was der Unterschied ist zwischen Anfechtung und Versuchung, da gehen wir uns nicht drauf ein. So, wir denken mit dem Herzen, wir sollen nichts Arges in unserem Herzen denken, wir sollen nichts Böses zulassen. Das ist alles Altes Testament, das ist sowieso interessant. Da steht viel mehr über das Herz wie im Neuen Testament, interessanterweise. Psalm 62, Vers 5. Psalm 62, Vers 5. Sie denken nur, wie sie ihn von seiner Höhe stürzen. Sie haben Gefallen am Lügen, mit dem Mund segnen sie, aber in ihrem Herzen fluchen sie. Gott sieht genau, was los ist. Mit ihrem Mund segnen manche Menschen, aber in ihrem Herzen fluchen sie. Das muss nicht laut sein. Das wird oft laut, wenn das Herz voller Fluchen ist. Aber warum fluchen sie? Weil sie anderen nichts gönnen, weil sie missgünstig sind. Sie denken nur. Und was sie denken, ist nicht Wort Gottes, sondern sie denken nur Eifersucht, Missgunst und Neid. Verstanden? Wie das funktioniert. Das kann uns auch als Christen noch passieren, dass der Teufel uns da reinführt. Wenn jemand zum Beispiel ein neues Auto hat oder eine Frau mit einem neuen Kleid kommt oder sie irgendwie irgendwas, oh, schon wieder ein neues Auto, schon wieder ein neues Kleid. Was ist das für ein Gedanke, schon wieder? Petrus ging mal zu Jesus und sagte, hey, was ist mit denen? Und hat Jesus zu Petrus gesagt, was geht's dich an? Das ist eine harte Antwort. Was geht's dich an? Was kümmerst du dich um die Baustellen der anderen? Kümmer du dich um deine Baustelle? Hast du genug zu tun, Petrus? Krass, oder? Und manche denken wirklich, auf diesem Felsen, Petrus hat Gott seine Gemeinde gebaut. Um Himmels Willen, ich würde wegrennen. Der Fels ist die Erkenntnis, dass Christus Gottes Sohn ist. Das ist der Fels, auf den Gott die Gemeinde baut. Nicht auf Petrus. Nur mal am Rande erwähnt. Sprüche 23, 7. Denn in seinem Herzen ist er berechnend. Wo in seinem Herzen? Er spricht zu dir, iss und trink, und sein Herz ist doch nicht bei dir. Es gibt Menschen, die laden dich ein, die sind ganz lieb, nett zu dir mit allem Möglichen. Hier ist das Beispiel, iss und trink. Oh, Thomas, iss noch was, trink noch was, ich zahle das. Und im Herzen denken sie, der Drecksack. Heftig, oder? Was will uns der Heilige Geist heute Morgen sagen? Er will uns trainieren. Er will uns zeigen. Wir müssen zuerst verstehen, wie das alles funktioniert, damit wir hinterher am Ende der Predigt wissen, wie wir die Stimmen auseinanderhalten. Weil die hören sich oft ähnlich an. Die hören sich oft gleich an. Die hören sich oft sogar gut an. Das werde ich euch auch noch gleich erzählen. Denn in seinem Herzen ist jemand berechnend. Und es kann auch sein, dass er dich nur einlädt, weil er danach etwas von dir will. Er lädt dich nicht ein, weil Gott ihm gesagt hat, hey, lad ihn ein, tu was Gutes oder weil sein Herz voller Freude ist über dir. Nein, es geht darum, um dich zu manipulieren. So, Matthäus 6, 21. Das kennen wir auch. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Schatz ist, was ist dein Schatz? Das, was dir kostbar ist, was dir wertvoll ist, da ist dein Herz. Oder ich könnte auch sagen, mit was dein Herz voll ist, das ist dein Schatz. Hör Menschen zu. Du brauchst nur maximal eine Minute, wenn du jemand Neues kennenlernst. Hör ihm eine Minute zu, von was er erzählt. Das ist sein Schatz. Das ist sein Herz. Stimmt's? Wenn ich manchmal Harley-Fahrer kennenlerne, die reden von morgens bis abends nur Harley. Ja, das ist ihr Schatz. Wenn du einen VfB-Fan triffst, der redet den ganzen Tag vom ersten FC Bayern München. Oder so ähnlich, glaube ich. Nee, er erzählt natürlich von Stuttgart, oder? VfB-Fan, Stuttgart, die haben alles. Schals, T-Shirts, Klopapier. Mittlerweile kannst du dir einen Friedhofplatz auf dem VfB-Friedhof kaufen oder bei Schalke oder sonst wo. Die verrücktesten Dinge. Leute erzählen davon. Wenn jemand Vertreter ist von Vorwerk oder früher Tuberware, meine Mutter hat eine Zeit lang Tuberware gemacht, da kamen die ganzen Frauen vom Dorf in den 70ern, haben gesagt, was machen die hier alle? Alle drei Monate war Tuberabend, da habe ich gedacht, wie viele Schüsseln kaufen die noch? Ja, aber die waren so gut, meine Mutter hat es drauf gehabt. Ja, die haben Schüsseln gekauft wie die Blöden. Da habe ich gedacht, was braucht man 100 Tuberware-Schüsseln? Naja, kommt vielleicht mal wieder Krieg, ja, ist klar. Nee, das war das super Sonderangebot. Kauf drei, bezahl zwei und was weiß ich, was da alles gab. Und wenn du über 100 Mark kommst, was damals ein Vermögen war, dann kriegst du noch das und das dazu. Also das funktioniert. Wenn jemand von was überzeugt ist, da weißt du, wo sein Herz ist. Sind wir hoffentlich überzeugt von Jesus? Hoffentlich sind wir überzeugt. Hoffentlich schämen wir uns nicht für Jesus. Wenn ich als mit dem Clubabzeichen rumfahre, ganz groß mit Jesus, ich erlebe es immer wieder, dass Autofahrer von hinten Abstand halten. Oh, Rocker. Und dann kommen sie immer näher, dann lesen sie Jesus. Du kannst richtig im Rückspiegel, da siehst du, da läuft ein Spielfilm. Und dann fahren sie ganz ungläubig langsam nebendran. Ich könnte mich amüsieren. Auf dem Weg nach Luxemburg war ich der Letzte hinten. Ich habe immer die Autos beobachtet. Ne? Und dann fahren sie nebendran und dann so die Nase gerümpft und so da siehst du die Zähne oben. Dann kommen sie rüber und dann gucke ich immer rüber so. Und dann, okay, der guckt ja doch ganz böse, aber da stand doch Jesus, oder? Habe ich das? Weil die kriegen das nicht zusammen. Und manchmal, dann siehst du auch, wie sie lachen. So, Jesus. Egal. Viel wichtiger, wie Jesus auf dem Rücken ist, wie Jesus in deinem Herz. Dass du überzeugt bist, dass du dankbar bist. Wir brauchen uns nicht schämen. Wenn Jesus heute Abend um 10 kommen würde, da wäre dir jetzt, was du gerade noch geplant hast, Für nächste Woche, für nächsten Monat, nächstes Jahr wird dir alles egal. Wenn du 100% bist heute Abend um 10, kommt Jesus. Du würdest deinen restlichen Tag anders verbringen. Stimmt's? Aber leider lassen wir viel Zeit vergehen. Sprüche 2 ab Vers 1. Sprüche 2 ab Vers 1. Interessant, dass er anfängt mit meinem Sohn, obwohl es Altes Testament ist. Aber es passt heute. Herr, wir sind Söhne, wir sind Töchter. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit Acht hat. Wo kommt die Lust in uns her, auf Weisheit Acht zu haben oder Weisheit zu verachten? Aus dem Corazon, aus dem Herz. Stimmt's? Wenn dir was wichtig ist, hörst du jemand zu, der über das Thema erzählt. Wenn dir etwas egal ist, hörst du gar nicht zu. Ja, was interessiert mich alles nicht. Ja? Sodass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz der Einsicht zuneigst. Zuneigst. Neigung. Demut. Es kostet einen Preis, es kostet eine Entscheidung, sich bewusst dem Wort Gottes zu widmen. Schon mal morgens gedacht oder laut gesagt, oh Schatz, Bärbel, ich lese mal nach einer Runde Bibel. Und du kommst nicht dazu, du kommst nicht dazu, du kommst nicht. Auf einmal kommt deine Lieblingssendung im Fernsehen, auf einmal ruft dich jemand an, der dich schon ewig nimmt und du denkst so, boah, krass. Und ja, der Teufel versucht sofort alles, um dich nicht in dieses Programm zu führen mit dem Wort. Aber du musst dich entscheiden. Ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, ich mache es jetzt ein bisschen schneller, weil es viel Material ist. Wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, leider tun die meisten Menschen nach dem Geld jagen. Ne? Wir kriegen freitags immer, oder nee, jetzt kommt er montags, früher war es dienstags, keine Ahnung, Eiermann aus so einer Bio-Eier-Bauernhof da aus Sinsheim. Und früher kam immer seine Mutter, die ist schon über 80, die kann jetzt nicht mehr so. Jetzt kommt der Sohn, der ist so 60, schätze ich mal. Ja? Großer Kerl, total ungepflegt, richtig eklig. Riecht immer toll und na egal. Auf jeden Fall kosten die Eier so und so viel, 80 Cent. Und dann gebe ich ihm immer so und so viel Euro. Und dann steht er immer da und wartet, dass ich sage, stimmt so wie den 20 Cent. Und weil er das macht, warte ich auf meine 20 Cent, weil ich hasse Menschen, die Geld lieben. Und du kannst in seinen Augen nur Dollarzeichen sehen. Er redet nur vom Geld. Jedes Thema. Ich fange immer an mit dem Wetter oder irgendwas. Und eigentlich ist er so ein Mensch, der ist so unsympathisch, dass ich mit dem gar nicht reden will, aber ich überwinde mich. Und die 20 Cent in seinen Fingern, die jucken ihn so. Dann langt er mir die Tasche, mal gucken, ob ich Wechselgeld habe. Und dann denke ich mir, Alter, hast du es nötig, ey. Und dann redet er immer nur vom Geld. Das Auto fällt schon komplett auseinander. Der Heckwischer hängt nach unten, die Hupe geht nicht mehr. Da war jetzt wochenlang zu geizig, eine neue Hupe reinzubauen. Da habe ich ja nie gehört, wenn er kommt. Und dann stand er als an der Klingel, hat geklingelt, denke ich mir, Junge, sei, warum machen Sie keine neue Hupe rein? Ja, die kostet Geld. Naja, da Wahnsinn, die kostet Geld. Hab gedacht, da kommt einer, läuft rum, Hupen zu verschenken. Aber das ist zu geizig, für eine Hupe zu kaufen. Versteht ihr, was ich sagen will? Und die haben aber Geld, das weiß ich. Ich kenne Leute, die kennen. Die haben Felder und Hektar und ihr wisst schon, ne? Aber bei den Reichen lernt man sparen. Ihr Herz gehört nicht Jesus, ihr Herz gehört dem Geld. Und das Interessante ist, was aus ihm rauskommt, ist natürlich mit was sein Herz voll ist. Was ist das Geld? Aber hier heißt es, wenn du sie suchst wie Silber und nachher forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Ich möchte das. Er lässt es dem Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Er beschirmt die Frommen. Mir ist egal, was kommt in der Zukunft. Ich weiß, mein Gott ist für mich. Er hat seinen Engeln befohlen, bei mir zu sein. Vor kurzem habe ich euch von den Preppern erzählt, die sich präparieren für die Endzeit, für die Zombie-Apokalypse oder sich den großen Bunker kaufen in Amerika oder in der Schweiz. Ich brauche keinen Bunker und ich brauche nichts anderes. Ich weiß, Gott wird mein Versorger sein. Wenn es nichts mehr zu essen gibt, wird in meinem Wohnzimmer Manna fallen. Irgendwas wird Gott tun, um mich zu versorgen. Es ist ein Glauben, der in mir ist und ich bin dankbar, dass ich diesen Glauben gebaut habe, weil uns läuft die Zeit aus zum Trainieren. Er behütet die, die recht tun und bewahrt den Weg seiner Getreuen. Ist es unser Gott? Dann wirst du verstehen Gerechtigkeit, Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg. Pass auf, Vers 10. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen. Möchtest du noch mehr Weisheit haben? Bitte Gott und er gibt dir gerne, sagt das Wort. Ich möchte, dass Weisheit in mein Herz eingeht und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Wenn Weisheit in deinem Herz ist und Erkenntnis in deiner Seele, geht es dir gut. Deine Seele ist Wille, Verstand, Gefühle. Wenn dein Wille attackiert ist, wenn dein Verstand attackiert ist, deine Gefühle attackiert sind, geht es uns nicht gut. Wie weit ist es entfernt? Eine Entscheidung. Und Leute, ich bin manchmal auch zu dumm und warte zu lang. Ich bin manchmal auch zu dumm und warte zu lang. Aber Weisheit wird in unser Herz eingehen und Gott wird uns bewahren, denn er hat es versprochen. Halleluja. Amen. Den Rest überspringe ich. Jetzt gehen wir zu Lukas 22, Vers 3. Lukas 22, Vers 3. Und da heißt es, es fuhr aber der Satan in Judas, genannt Ischariot, der zur Zahl der 12 gehörte. Wie war es möglich, dass der Satan in Judas fuhr? Punkt 1, er war noch nicht wiedergeboren. Sein Herz war nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist. Satan kann nicht in dein Herz fahren, es ist unmöglich. Ich höre keinen Amen. Jetzt wird es aber Zeit, dass du in Schwung kommst heute Morgen. Es ist warm und schwül, aber egal. Satan kann nicht in dein Herz kommen. Das wird ihn aber nicht stoppen, in dein Ohr zu flüstern, damit sein Gedanke in dein Herz fällt und anwächst. Du kannst auch wieder Dinge, die du früher getan hast als Sünder, voller Freude, das Boshafte, kann in dein Herz wieder fallen, wenn du Satan zuhörst. Aber er kann es nicht automatisch. Warum fuhr Satan in das Herz von Judas? In einer anderen Stelle heißt es, der Satan hat eure Herzen gesiebt. Und wir wissen, Judas war der Jünger, der das Geld liebte. Jesus hat ihm die Kasse anvertraut, eine Reisekasse, die mehrere hunderttausend Euro umgerechnet bar dabei hatte, an Gold- und Silbermünzen. Jesus war nicht arm. Wenn du mal soeben für 25.000 Leute Essen kaufen kannst, was würde das heute kosten? So ein Dinner, Mittagessen für 25.000 Menschen, was würde es kosten? 1 Euro, dann wären wir bei 25.000 Euro. Reicht 1 Euro? Reicht nicht. Reichen 10 Euro? Vielleicht gerade so. Sagen wir mal 15. 15 ist realistisch. Mit Fleisch und allem drum und dran, oder? Jetzt rechnest du es hoch. Mal 25, jetzt weißt du, wie viel Geld die dabei hatten. Umgerechnet auf unsere heutige Zeit. Jesus war nicht arm. Und Jesus vertraut dem, der das Geld liebte, die Kasse an. Warum? Weil Jesus doof war, nicht wusste, wie der drauf ist. Er gab ihm 3 Jahre Gnadenzeit, sein Herz zur Buße zu führen. Er sah die Wunder, die Jesus tat. Er sah alles. Dann gießt jemand Öl aus, was ein Jahreslohn war. Was ist in Deutschland ein Jahreslohn? 60.000 Euro, 30.000 Euro, egal. Gießt jemand ein Ölfläschchen aus auf Jesus. Und was sagt Judas? Oh, das Geld hätte man den Armen geben können. Nee, das Geld hätte man ihm geben können, denn er stahl aus der Kasse ständig. Die Jünger haben es nicht gecheckt, aber sein Herz, Satan weiß und wusste, was er tat. Er wusste, mit Geld kriege ich ihn. Wie viel Silberlinge waren es, dass er Jesus verriet? 30, nichts. Ein lächerlicher Betrag, um den Messias zu verraten. Ein lächerlicher Betrag. Es fuhr aber der Satan in sein Herz. Und dann lesen wir im Vers 47, Lukas 22, 47. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den 12, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her, nahte sich Jesus, um ihn was zu küssen. Das ist das Allerübelste. Ich küsse jemand nur, wenn mein Herz bei dieser Person ist. Ich küsse Vanessa nicht auf den Mund. Das halte ich für falsch. Kann jeder machen, wie er will, aber ich mache es nicht. Ich küsse sie auf die Backe. Warum? Weil ich sie liebe. Ich küsse meine Frau auf den Mund. Ich küsse auch mal jemand aus der Gemeinde auf die Backe. Weil die Person in meinem Herzen ist. Ich küsse aber keine Feinde oder Leute, die ich nicht mag. Was macht Judas hier mit diesem Kuss? Was macht er nach außen? Er denkt sich, hey Jesus, ich habe dich verraten, 30 Silberlinge habe ich im Sack, aber ich küsse dich wie immer. Ich habe dich lieb, Meister. Versteht ihr, was da läuft? Mal davon abgesehen, dass es das Übelste ist, wenn man jemanden verraten kann. Setz dich mal in die Lage von Jesus. Dein bester Freund, dem du vertraut hast, verrät dich in welcher Form auch immer und dann küsst er dich. Und du denkst so, hallo, geht's noch? Geh weg, ey. Wie reagiert Jesus? Vers 48. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Ja, weil es besonders wehtut. Weil es ein besonderer... Leute, die dich verraten, die können dir meistens dann nicht mehr ins Auge gucken. Schon mal erlebt? Wenn Leute dich verraten haben oder wenn jemand in der Firma ist und der hat gekündigt oder will kündigen, die schleichen rum wie eine Katze, die können dir nicht mehr ins Gesicht schauen. Weil sie sich schämen, weil, ne, aber der war Mr. Supercool. Er verrät Jesus mit einem Kuss. Und er dachte, Jesus ist doof, der denkt, alles ist wie immer. Deswegen sagt Jesus, du verrätst den Menschensohn mit einem Kuss. Mit anderen Worten, Judas, ich weiß genau, was läuft. Weil er hat es ja noch kurz zuvor gesagt, der mich verraten wird, taucht sein Brot. Und auch das hielt ihn nicht ab zu sagen, oh Gott, ich bin auf dem falschen Weg, Jesus, hilf mir. Nein, er liebte das Geld mehr als Jesus. So, wenn du das Prinzip verstanden hast, was wird der Feind in deinem und in meinem Leben tun wollen? Wer weiß es? Er möchte etwas bringen, egal was es ist. Was du anfängst, mehr zu lieben als Jesus. Verstanden? Wenn du deine eigenen Kinder mehr liebst als Jesus, sagt die Bibel, bist du Jesu nicht wert. Du musst dich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich bin Papa. Ich habe zweimal darüber nachgedacht, was wäre, wenn? Ich sage, ich entscheide mich heute, jetzt und hier. Jesus mehr zu lieben als meine Kinder. Du musst durch diesen Prozess, das musst du vorher machen, bevor etwas passiert. Krass, oder? Wir hatten hier eine Frau mit Dienst, ich habe schon mal erzählt. Sonntag für Sonntag fehlte sie, ich muss mich um meine Kinder kümmern. Die waren schon 30 und 32. Da habe ich gesagt, die sind erwachsen. Du hast hier einen Dienst. Wenn dir deine Kinder wichtiger sind, und ich rede nicht, dass man ab und zu mal hilft oder wenn eine Notsituation ist, das ist doch selbstverständlich, aber nicht über Jahre hinweg, immer wieder fehlen und immer wieder, ja, auch das ist kontraproduktiv. Wenn Kinder erwachsen werden, dann müssen sie ihre eigenen Fehler machen und die tun weh. Versteht ihr, was ich sage? Du kannst nicht wie die Glucke, wie die Henne, immer denken, das sind kleine Küken, die werden auch mal so groß wie du. Und dann sind deine Flügelchen zu klein, beim Huhn sowieso. Die passen nicht mehr drunter. Du musst sie ihre Erfahrungen machen lassen. Sie müssen selber ihr Leben entscheiden und ihr Leben in die Hände nehmen. Kinder sind nur eine vorübergehende Leihgabe von Gott. Die gehören uns nicht. Und die machen am Ende sowieso, was sie wollen, ob es dir passt oder nicht. Da kannst du wieder nur beten und Gott bitten, dass er eingreift. Satan möchte in dein Leben kommen und dir irgendetwas, ob das Ausschlafen ist sonntags, ob das Faulenzen ist, ob es Geld ist, ob es Ruhm ist. Es gibt Geschichten über Geschichten, wo junge Mädchen als Model entdeckt wurden und vorher waren sie noch im Lobpreisteam und dann sind sie in die Welt. Was dann passiert, wisst ihr. Whitney Houston, Sängerin im Lobpreisteam, beste Sängerin dort, ein Leben mit Jesus gelebt, gebrannt für Jesus, dann wurde sie entdeckt. Vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist. Von wem wurde sie entdeckt? Vom Teufel. Und er schickt dir Leute, die dich entdecken. Und dann teilt sich dein Herz oder eben nicht. Entweder bleibst du stehen und sagst, ich bin lieber Sänger bei Jesus und werde nicht berühmt, oder ich gehe in die Welt. Wie hat sie ihr Ende genommen? War das Ende gut? Bobby Brown geheiratet, drogensüchtig, selber drogensüchtig geworden, alkoholkrank, abgestürzt, tot. Verstanden? Leute, das ist immer und immer und immer wieder dasselbe. Kennt ihr die Rockgruppe Petra? Kennt die jemand, die christliche Rockgruppe Petra? Als ich mich bekehrt habe, Habe ich gesagt, Jesus, ich möchte Iron Maiden und andere Dinge nicht mehr hören, schick mir eine christliche Gruppe. Und dann bin ich zu Petra gekommen und ich habe Petra geliebt. Ich habe alle CDs daheim über die Jahre. Heute kauft man ja keine CDs mehr. Und dann haben die einen neuen Sänger gesucht. Und dieser Sänger ist richtig gut gewesen. Wahre Geschichte, könnt ihr mal selber sein Zeugnis googeln. Und er kam ein Angebot, er könnte bei Petra Sänger werden. Und dann zur gleichen Zeit kam ein Hollywood-Produzent, der hat zu ihm gesagt, ich mache aus dir den größten Star der Welt, wenn du mitmachst. Wie kann er das behaupten? Wie kann man das vorher wissen? Die haben alle einen Deal, alle. Und er sagt, er musste sich entscheiden, gehe ich zu Petra und wir werden eine kleine Rockgruppe in der christlichen Welt. Wir verkaufen CDs, aber nicht so, wie wenn ich in der Welt wäre. Und er hat sich für Jesus entschieden, Gott sei Dank. Aber es kostet einen Preis. Schon mal erlebt, dass Leute kommen und dir ein Angebot machen. Pass auf, pass auf, pass auf. Jesus sagt, du verrätst mich mit einem Kuss, gell? Satan begnügt sich im Prinzip mit zwei Dingen, wenn er zu dir kommt. Erstens, er sagt ständig, ich nehme mal das Beispiel Geldbeutel. Du findest einen Geldbeutel, egal wo, auf der Straße, auf dem Autodach und so weiter. Und er sagt zu dir, nimm den Geldbeutel, steck ihn ein und jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Dein Herz sagt, der gehört dir aber nicht. Und eine andere Stelle aus deinem Herzen, eine andere Stimme sagt, ja, der vorhin verloren hat, der ist doch selber schuld. Der ist ja doof, wenn er nicht auf seinen Geldbeutel aufpasst. Kennt ihr diese Dinge? Geldbeutel gefunden. Wem gehört er? Gehört er dir? Nein, er gehört dir nicht. Das weißt du, dass er dir nicht gehört. Somit ist es illegal, irgendwas daraus zu benutzen. Jetzt kommt die Stimme vom Teufel. Schau doch mal rein. Wie bei Eva. Schau doch mal die Frucht an. Die sieht doch gar nicht schlecht aus. Du guckst rein und ist jetzt egal, ob da 30 Euro drin stecken, 300 oder 3 Mille. Und wenn 3 Mille drin sind, jetzt mal als Beispiel, weil wir da leichter verstehen, die 30 reizen uns jetzt vielleicht nicht so schnell, aber wenn da 3000 Euro drin wären und du denkst schon 14 Tage, ich bin urlaubsreif, ich brauche Physio, ich brauche irgendwas. Und dann nimmst du das Geld. Und dann sagt die Stimme, wirf den Geldbeutel in den Briefkasten. Dann hast du ein gutes Werk getan. Das Geld hast du genommen. Und jetzt redet der Heilige Geist, sagt, das Geld gehört dir nicht. Bring das Geld zurück. Und die andere Stimme sagt, jetzt hast du es aber schon eingesteckt und der Geldbeutel ist schon im Briefkasten, das kannst du jetzt nicht mehr zurückgeben. Du bist schon einen Schritt zu weit drin. Der Teufel sagt dir, nimm's, steck's ein, behalt's, egal, Geldbeutel oder nicht, nur ein Beispiel. Und wenn du es getan hast, wenn du gesündigt hast im wahrsten Sinne des Wortes, dann kommt Programm 2. Er beschränkt sich auf diese beiden. A, tu es, es ist so toll, einmal ist kein Mal, ist doch gar nicht so schlimm, da ist selber schuld. Oder die Stimme sagt, nimm 1000 raus und lass 2 Mille drin, die 1000 gehören dir auch nicht. Und dann will er dir noch ein Gefühl geben, oh, das ist aber großzügig von dir. Das ist der Finderlohn, der steht dir zu. Ja, das entscheidest nicht du, wie viel der Finderlohn ist. Versteht ihr, wie das Programm läuft? Und dann kommt er mit Punkt 2 und dann kommt er mit Verdammnis. Du Schwein, du hast geklaut. Und du willst Christ sein? Du willst Pastor sein? Martin, du willst nochmal predigen? Oh, du hast über Liebe gepredigt und es war gut. Aber guck mal, wie lieblos du gerade warst. So läuft das Programm. Gott hat einen Plan. Glaubt ihr, dass Gott einen Plan hatte? Gott wusste, dass der Teufel die Herzen der Menschen spielt seit der Sünde. Und deswegen musste Gott, wir müssen was machen, damit wir da einen Zugang bekommen. Hesekiel 11, Vers 19. Hesekiel 11, Vers 19. Und ich will ihnen ein anderes oder ein neues Herz geben. Halleluja. Und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leib und ihnen ein fleischernes Herz geben. Wenn du das menschlich liest, denkst du, hey, ich habe doch keinen Stein, ich habe doch schon ein Herz aus Fleisch. Hier redet es um geistige Dinge, das geht um die Wiedergeburt. An deiner Wiedergeburt hast du ein neues Herz bekommen und dieses Herz, habe ich euch vorhin schon gesagt, hat der Teufel keinen Zugang. Amen. Der Teufel hat zu deinem wiedergeborenen Herz keinen Zugang. nicht wie damals bei Kain. Kannst du nachlesen, 1. Mose 4, wo Gott sagt, du aber herrsche über die Sünde, sie klopft von deiner Türe. Und er hat trotzdem seinen Bruder erschlagen, obwohl Gott gerade noch mit ihm geredet hat. Wir haben ein neues Herz bekommen und jetzt sollen wir aus diesem Herz raus, wo anbezahlt ist, wo der Heilige Geist drin lebt, sollen wir die Dinge tun, die Gott uns sagt. Und die fallen uns leicht, wenn wir was? Wenn wir die Dinge Gottes lieben. Wenn wir uns entscheiden, die Gebote Gottes zu lieben, das haben wir vorhin gelesen, wenn du dein Herz ausrichtest und meinen Geboten folgst und so weiter. Im Alten Testament fast unmöglich, im Neuen ist es in unserem neuen Herz ganz leicht angelegt, Freude und Lust zu haben an den Dingen Gottes. Der Teufel hat keinen Stich. Aber was er jetzt macht, er kommt mit der alten Lust wieder. Das, was du früher vor deiner Wiedergeburt geliebt hast an der Sünde, genau mit dem kommt und sagt, ach Thomas, Mensch, das war doch damals, war doch schön. Es war doch gar nicht so schlimm. Er lässt dich alles vergessen, was dann bitter wie Wermut war, nachdem du gesündigt hast. Sünde ist bitter wie Wermut, es ist nicht Freude. Es ist bitter wie Wermut. Es bringt den Tod in dein Leben. Und jetzt kommt er und sagt, ach komm, mach's doch nochmal, geh doch nochmal hin. Geh doch auch auf die Weihnachtsfeier. Ja, da gehen sie alle fremd. Naja, das weiß doch keiner. Und Gott hat dich doch lieb, da drückt ein Auge zu. Es läuft dieses Programm. Ich habe es euch erzählt, wo ich auf der Weihnachtsfeier war in der weltlichen Firma. Und auf einmal ist ihre Hand an meinem Knie, dann rutscht die Hand immer weiter hoch in Richtung Mitte. Und ich, stopp. Weil erstmal bist du sitzt da wie gelähmt, weil du nicht damit rechnest. Jedem Mann, wo ich das erzählt habe, oh, wie heißt die Firma? Suchen die noch jemand? Na, die Welt ist so. Die Welt ist so. Eine unserer Nachbarinnen in der Straße, die ist wie eine Hündin. Jeder Mann, der da kommt, es ist wirklich, ich übertreibe nicht, es ist ekelhaft, das zu sehen. Die hat es auf ihrer Stirne stehen. Und wir haben immer denselben Handwerker da. Der fragt dann immer nachher, ist sie wieder da? Und dann gucken sich beide an, so. Ekelhaft, einfach ekelhaft, ist ekelhaft. Sünde ist nicht schön, Sünde ist ekelhaft. Das Dumme ist nur, dass die Sünde die schönste Verpackung der Welt hat. Das schönste Geschenkpapier und die schönste Schleife, stimmt's? Aber drin ist immer noch dieselbe braune Masse. Und Gott hat uns ein neues Herz gegeben. Leute, es ist schön, dass wir ein neues Herz haben. Aber wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen und sagen, ja, alles erledigt, ich finde es toll. Immer, die Stimme kommen immer. Schon mal erlebt, dass Stimmen kommen. Stimme kommen. Immer und immer wieder. Ich bin gerade mit einem Mann am Gebeten und helfen, Kettenraucher, möchte aufhören. Da habe ich gesagt, du, mit Jesus schaffst du das. Mit mir nicht, ich kann dir nicht so viele Tipps geben, ich habe noch nie geraucht. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber ich weiß, dass wenn du die Entscheidung triffst, du willst aufhören, wird Jesus dir helfen. Ja, aber es ist so schwer. Sag, ja, ich weiß. Jesus hat alle Zeit der Welt. Du musst nur die Entscheidung treffen, ich will, und dann wird er dir helfen. Wie er das macht, weiß ich nicht. Aber er hilft dir. Dann bin ich mit dem letzte Woche in den Norden hochgefahren, habe ihm da geholfen, wieder zurückgefahren. Er ist noch oben geblieben, hat noch was erledigt. Dann schreibt er mir, du, ich habe schon wieder eine Panikattacke gehabt und jetzt habe ich gleich wieder geraucht. So what? Natürlich kommt der Teufel mit einer Panikattacke, oder? Weil er weiß, was macht er dann, wenn ihm alles flattert? Ich brauche jetzt eine Kippe. Natürlich zieht er die Kippe rein und hilft ihm das? Null, nee, es kommt noch mehr Verdammnis, weil jetzt hat er 14 Tage aufgehört gehabt. Versteht ihr, wie das Programm läuft? Ich habe ihm gesagt, hey, so what? Ich habe ihm Römer 8, Vers 28 geschickt gestern. Gestern wurde getauft, Halleluja. Wird es dann besser, Thomas? Ja, es wird besser. Es ist nicht, dass der Knopf ist und dann ist alles plötzlich Halleluja. Aber du bist auf dem Weg. Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Und so weiter und so fort. Amen. Und er hat zurückgeschrieben, danke Thomas, genau das habe ich gebraucht. Weil die Liebe ist die größte Kraft gegen die Verdammnis. Wenn du zurückgehst in die Liebe, wie will Verdammnis in deinem Herz sein? Wie will Verdammnis in dein Herz kommen, wenn du in der Liebe bist? Geht nicht. Deswegen ist Gott da für uns und gibt uns alle Dinge, die wir brauchen, um siegreich zu sein. Und diese Stimmen, nochmal, Stimmen umstimmen. Leute, ich kann euch nichts anderes sagen, wie die Stimmen kommen. wenn du jetzt noch krank bist, wenn du noch finanzielle Probleme hast. Die Stimme ist da, die dir sagt, es bringt doch alles nichts, Thomas. Bet doch nimmer, lass doch los. Und natürlich schickt er dir dann Spielfilme vorbei. Guck mal, wie es bei ihr war, guck mal, wie es bei ihm war. Da hat es doch auch nicht funktioniert, stimmt's? Such dir Leute, wo es funktioniert hat. Schau dir Zeugnisse an, wo wirklich ein Durchbruch war. Wo ein Glaubenssieg war, schau dir das an. Füll dich mit dem richtigen Futter, nicht mit dem schlechten Futter. Friss Gras, was Nährstoffe hat und nicht nährstoffarmes Gras. Natürlich hast du danach wieder Hunger. Ess was Gutes, füll dich mit dem Guten. Amen. Leute, auch wenn es heute wieder so ein bisschen scharf ist, ich spüre die Liebe Gottes für euch. Der Vater hat euch lieb. Hätte er euch nicht lieb, wird er euch lassen. Die Bibel sagt, wenn wir Erziehung haben, ist es ein Zeichen dafür, dass der Vater uns liebt. Amen. Ich habe die Woche eine E-Mail gekriegt von der Sonja. Aus dem Nichts. Ein ganz tolles E-Mail. Thomas, kann das sein, dass du an der Flasche hängst? Kann es sein, dass es dir beschissen geht? Kann es sein, dass du im Loch bist und dir geht's gar nicht gut? Und so weiter und so fort. Ich so, nö, was willst du von mir? Und dann erzählt sie ein paar Dinge auf, die sie von mir weiß, die ich mit ihr besprochen habe. Warum? Das wusste die alle nicht, aber sie war mein Sparringpartner. Sie war mein Gebetspartner. Haben wir das hier entschieden vor 3 Jahren? Könnt ihr euch erinnern? Ich weiß, es sind immer 14 Tage, dann ist es wieder vergessen, aber ist mir egal. Es ist mir, ihr trefft euch. Aber ich habe lange Zeit, über Jahre mit ihr gebetet. Und natürlich weiß sie dann Dinge von mir, für die wir zusammen beten, damit sie weggehen, nicht damit sie bleiben. Und sie hat alles verpackt. Ihr erster Satz war, ich war im Gebet mit dem Vater. Und er hat mir gezeigt, wie schlecht es dir geht. Naja, hä? X1, X2, X3, X4, X5, X6. Da weiß ich schon, was soll der Mist? Und dann kommt am Ende der Satz der Sätze, ich bin immer noch deine Schwester. Wenn es dir nicht gut geht, melde dich bei mir. Ich bin für dich da. Ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd. Du auch? Ich habe sie auf WhatsApp überall schon gesperrt, letztes Jahr schon. Weil da sind noch mehr Dinge gelaufen. Ich erzähle es hier nicht. Ich mache sie hier auch nicht schlecht. Ich will euch nur erzählen, wie der Teufel arbeitet. Und ich habe gedacht, du hast der Malis vorgeworfen, sie ist eine Hexe, was du gerade machst, ist Hexerei. Du erzählst vom Vater, dass er dir meine Probleme zeigt, dir. Wenn der Vater dir meine Probleme zeigt, dann kündige ich beim Vater. Ja? Glaubt ihr, dass Liebe so ist? Dass Liebe deinen neuen Feind benutzt, um ihm zu zeigen, was bei dir nicht stimmt?
Nein.
Ich habe gedacht, das sind alles Punkte, die heute kein Problem mehr für mich sind, die damals Gebetspunkte waren. Und du verpackst sie als prophetischen Eindruck. Attenzione. Attenzione. Solche Spiele laufen. Und da habe ich gedacht, selbst wenn alles wahr wäre, was sie mir gerade da schreibt, wäre sie die letzte Person auf diesem Erdenplaneten, mit dem ich darüber sprechen wollte oder beten. Also, was zeigt uns das? Stimmen kommen und sie kommen verpackt. Der Vater hat mir gezeigt. Zum Glück kenne ich den Vater und weiß, dass er nicht so ist. Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Er wird jeden Trick benutzen, er wird alles benutzen. Kein Wort der Buße, kein Wort der Umkehr, nichts. Kein Wort der Entschuldigung, was sie hier getrieben hat. Nichts von dem. Und dann immer wieder andocken, immer wieder andocken. Hey, lass mich doch in Ruhe, wenn ich so schlimm bin. Sie hat doch hier hinten im Büro, hat sie zu mir gesagt, ich stehe mit einem Bein mit Satan im Bett. Ich habe es euch erzählt, könnt ihr euch erinnern. Warum dockt sie bei mir an, wenn ich mit Satan im Bett bin? Ja, das macht alles, es macht halt keinen Sinn, wenn der Teufel redet. Es macht nur Sinn, wenn Gott redet. Amen. Und ich habe gemerkt, wie der Teufel will, dass ich mich aufrege. Und ich habe den Ball liegen sehen. Der Ball liegt jetzt noch im Büro. Ich spiele den Ball nicht. Ich habe sofort ihre E-Mail gesperrt. Fertig. Ich reg mich nicht auf. Ich nehme das auch nicht ernst. Es ist Manipulation auf dem höchsten Niveau. Und ich habe gedacht, eigentlich ist es Hexerei. Wenn ich Menschen manipulieren will, um etwas zu tun, was ich will, und im Namen des Vaters rede, völlig unbiblisch, dann ist es was? Hexerei. Wenn ich weiß, zum Beispiel Lydia hat 300.000 Euro geerbt, und ich weiß das irgendwoher, dann werde ich erstmal Lydia jetzt heute zum Essen einladen und nächste Woche wird so ein bisschen vorbauen, wird so ein bisschen zeigen, wie lieb ich sie habe, wie gern ich sie habe. Es wird ja auch ganz toll zusammenpassen. Ne? Dann werde ich hier noch einen Dienst anbieten. Ich werde sie reinbringen, werde sie vor der Gemeinde ganz groß machen. Ne? Und dann werde ich so ab und zu mal ein bisschen jammern, dass mir es finanziell nicht so gut geht. Wäre schön, wenn mal ein Segen käme. Und wenn das nicht fruchtet bei ihr, dann werde ich sagen, oh, der Vater hat mir gezeigt, es gibt eine Person in der Gemeinde. Der hat aufs Herz gelegt. Ne? Versteht ihr, wie Manipulation läuft? Genau so läuft es. Und wenn Lydia jetzt doof ist, weil ich weiß, sie kann sie nehmen, sie ist nicht doof, weiß sie, der Vater redet zu mir, wenn ich soll. Und wenn ich nicht soll, redet er nicht. Amen. Halleluja. Ich bin in England drauf reingefallen. Ich sitze im Gottesdienst. Ich hatte eine Goldkette aus Amerika, die ist heute 5.000, 6.000 Euro wert. Damals hat die einen Apfel und Ei gekostet in Amerika vor 30 Jahren. Und ich habe mir gesagt, die wird irgendwann der Semi erben. Ich sitze im Gottesdienst und eine Stimme sagt, wirf die Goldkette rein. Sieh einen Samen, sieh einen Samen. Ich sitze da eine Stunde und habe die Goldkette in der Hand und irgendwie ja, irgendwie nein. Ich war doof. Ich war jung und brauchte die Salbung. Und dann habe ich sie reingeschmissen, dummerweise. Und ich habe sofort gespürt beim Reinschmeißen, das war nicht von Gott. Und dann war ich zu stolz zu sagen, ich hätte gerne meine Goldkette wieder. Na, ich sage, egal Papa, wenn es jetzt falsch war, ich spüre es, aber ich lasse sie jetzt drin. Mach du trotzdem irgendwas draus. Mach irgendwas draus. Bis heute geht mir das nach, weil ich weiß, das war nicht Gehorsam, das war Dummheit. Weil ich nicht ein fröhlicher Geber war. Und ich heute noch an meine Goldkette denke. Nicht, weil ich die brauche, sondern weil es nicht dran war. Aber mit solchen Aktionen lernt man. Mit solchen Aktionen lernt man. Und das ist die Schule des Heiligen Geistes. Und die Stimme kam noch ein paar Mal. Schmeiß deine Silberkette rein. Ich war in der Türkei vor 3 Jahren zum Juwelier rein. Habe ich die so weggemacht. Na, ich sage, was kostet die Silberkette da? Ja, so und so viel Euro. Sei, soll das ein Witz sein? Sei, kann die mal anschauen? Natürlich. Kamen sie mit ihr anzügeln und so, ne? Dann habe ich die in der Hand gesagt, was soll denn das sein? Ist das Papier oder was? Sei, Silber wiegt doch was. Das ist echtes Silber. Sei, ja, ja, das ist echtes Silber. Nee, ja, ist klar. Sei, soll ich dir mal zeigen, was echtes Silber ist? Habe ich meine Kette raus, sei hier. Habe ich sie weggemacht, die wiegt auch was. Habe ich ihm die Hand, boah, krass. Hat der eine gemacht, krass, die wiegt ja voll viel. Und dann sein Chef neben dran, puff, voll in die Rippen rein, puff. Und dann sagt er zu mir, wir würden die in Zahlung nehmen. Sei, ja, was kriege ich denn dafür? Ja, 100 Euro. Sei, ja, ist klar. Sei, gib die Kette wieder. Er wollte sie mir gar nicht mehr zurückgeben. So, wollt unbedingt einen Deal. Ja, was ist denn jetzt mit der Kette? Sei, die Papierkette brauche ich nicht. Sei, Silberkette wiegt was. Versteht ihr, was ich meine? Ich lache da heute drüber. Für mich sind das Spielchen. Das ist so unterste Schublade. Das ist, da unterhalte ich mich damit im Urlaub. Ja? Oh, tolle Kette. Wow, echt. Und wow, und super Preis. Sei, ja, ja, ist klar. Ich habe den Silberpreis im Kopf. Das ist lächerlich. Aber so läuft das Spiel mit dem Feind, oder? Der Feind sagt mir, gib mir deinen echten Glauben. Ich gebe dir eine viel bessere Kette dafür. Und dann zahlt er dich aus. Und für die Kette, da hätte ich 10, 20 von den anderen kaufen können. Nur vom Gewicht her. Versteht ihr? So ist der Teufel. Aber Gott sei Dank schult uns der Heilige Geist. So, 2. Korinther 10, Vers 4. Das haben wir vorhin gebetet miteinander. Und das ist dein Kampfesschlüssel für dich als wiedergeborener Christ. Du hast dein neues Herz, da brauchst du dich nicht drum kümmern. Aber wir sind in einem Kampf. Amen. Und da heißt es denn, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes. Also nicht menschlich oder irdisch, sondern von Gott. Festungen zu zerstören, Gedankenfestungen, Gedankengebäude. Da ist der Kampf. Wir zerstören Absichten damit. Da ist, glaube ich, ein bisschen älter. Festungen zu zerstören, ja, ein bisschen ältere Übersetzung, das macht aber gar nichts. Oh, komm, wir lesen hier weiter. Wir zerstören damit Gedanken und alles so. Wir zerstören damit Gedanken. Mit was? Mit dem Wort Gottes. Ich habe euch schon mal gesagt, wenn du was zerstörst, das ist nicht, wenn du ein Auto hast und trittst dreimal dagegen. So, jetzt bist du aber zerstört. Du klaust dir oder du leihst dir einen Leopard 2 Panzer, fährst 10 Mal über das Auto. Und dann ist es richtig zerstört. Und du klaust dir, nein, du nimmst dir das Wort Gottes und zerstörst damit jeden Flüstergedanken vom Feind, der in dein Ohr kommt. Das bringt doch gar nichts. Satan, halt's Maul. Halt die Schnauze. Weg. Und manchmal, wenn die nicht aufhören zu reden, ich habe es euch schon mal erklärt, wenn ihr Lobpreis einschaltet, ist sofort Stille, weil es ertragen diese Geister nicht, alle, die ich bisher erlebt habe. Und wenn sie nicht gehen, dann schicke ich sie in die Hölle. Dann sind sie weg. Da kommen aber immer wieder neue. Der hat noch ein paar in Reserve. Aber ich weiß, wer ich bin. Amen. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Diese Dämonen verkaufen sich als etwas Höheres, als etwas Besseres als das Wort Gottes. Im Wort Gottes steht, dass Christus dein Arzt ist und er alle Krankheit bezahlt hat. Und dann kommen diese Geister mit hohen Gedanken. Geh doch mal zum Zahnarzt, geh doch mal, das ist nicht böse gemeint, ne? Geh doch mal hierhin, geh doch mal dorthin. Nimm dir doch mal den Spezialisten. Wie oft ich gehört habe, in Heidelberg gibt es jetzt den Professor Dr. So-und-so. Der kann das. Ich will keinen Doktor, ich will keine OP, ich möchte Jesus. Manchmal ist noch eine OP dran, dann ist es halt so. Aber mein erster Gedanke ist immer, ich gehe zu meinem Arzt Jesus. Und er hat für mich erwirkt, er hat für mich erkauft. Und hier kann ich schon diese Gedanken, diese Festungen zerstören, die Absichten des Satans zerstören, die sich immer erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Was ist die Erkenntnis Gottes? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Du bist wie ich im Flieger, 10.000 Meter Höhe, 11.000 Meter Höhe, das Ding kommt in Turbulenzen, alle schreien, alle spucken, alle haben Todesangst und du sitzt drin und lachst. Warum? Weil du weißt, es ist noch nicht vorbei. Und es wird nichts passieren. Und daneben dir sagt er, gucken Sie mal raus, wie der Flügel sich biegt. Ja, das soll der. Wäre der starr, würde abbrechen. Ja. Wuschi, wuschi, wuschi. Und irgendwann landet das Ding wieder und du bist glücklich. Und die sagen, ich fliege so schnell nimmer. Ich sage, ihr habt den nächsten Flug schon gebucht. Warum? Weil ich weiß, dass ich weiß. Leute, das ist unser Glauben. Und wir nehmen diese Gedanken gefangen in den Gehorsam gegen Christus. Das ist ein Gebet, was ich ganz oft bete, manchmal täglich. Ich nehme jeden Gedanken, Melli, Bärbel, habe ich es vorhin gebetet drin? Im Büro, wo wir gebetet haben, habe ich es auch gebetet. Ich nehme jeden Gedanken gefangen und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Punkt, ist nicht schwer. Das ist Autorität nehmen. Es ist Herrschen im Leben an Christi statt. Angst, Verdammnis ist Anti-Glauben. Und der Teufel will immer mit Verdammnis und mit Angst kommen. Der Monat ist länger als das Geld. Und so weiter und so fort. Kennt ihr das? Guck mal, jetzt sind wir da gerade dabei, jetzt erhöhen sie das Rentenalter. Das wird bis auf 80 hochgehen. Wenn die meisten, hey, das ist nicht lustig. Aber es ist nicht lustig. Dann wird jetzt die Krankenkasse für die Familienmitglieder abgeschafft. Wisst ihr, warum es nicht mehr geht? Ich behaupte das, ihr könnt selber. Wir haben 12 Millionen Asylanten in der Krankenkasse. Die sind Privatpatienten beim Arzt, das wisst ihr, oder? Du kannst warten 6 Monate, die kommen heute noch dran. Asylanten sind Privatpatienten in Deutschland. Und der Staat zahlt für diese, es sind offiziell, glaube ich, 4 Millionen oder 6 Millionen, weiß nicht mehr genau die Zahl, muss nochmal nachgucken. Der Staat zahlt für die 130 Euro in die Krankenkasse, ungefähr. Er müsste aber das Dreifache reinbezahlen, was er verpflichtet ist, macht er aber nicht, damit diese Asylanten von der Krankenkasse bezahlt sind. Aber der einfachere Weg ist nicht, das so zu machen, wie es sich gehört. Nein, wir nehmen den Deutschen die Arbeiten immer mehr weg, weil die wehren sich nicht. Weil wir retten ja die Welt. Wir wollen keine Kinder mehr kriegen, aber wir wollen für die nächste Generation diese Erde erhalten. Der Deutsche ist das Verrückteste, was auf dem Planet rumläuft. Und man kriegt das alles gar nicht, ich kann das alles manchmal gar nicht mehr verarbeiten. Ich will gar nichts mehr hören, weil ich denke, bin ich hier im Irrenhaus? Sind die Normalen mittlerweile in der Anstalt und alle von der Anstalt laufen draußen rum? Ich weiß es nicht. Mir kommt es so vor, versteht ihr? Und wenn es dann Politiker gibt, auch von einer bestimmten Partei, die ja alle Nazis sind, und die das sagen, dass es so ist, dann werden die verunglimpft, da wird ihr Haus mit Farbe beschmissen, ihr Auto angezündet und so weiter. Weil das darf man nicht sagen, dass es so ist. Der Staat kann ja nicht Gäste einladen und bezahlt er nicht für die. Es ist alles verrückt geworden, oder? Aber ich weiß, wenn es so kommt, entweder kann ich es bezahlen oder brauche ich keine Krankenkasse mehr. Amen. Dann ist mir das egal. Dann Gott ist sowieso mein Arzt und mein Versorger. Amen. Oder ich nehme die Angst jetzt und sage, oh Gott, was ist mir, was passiert? Bin ich im Krankenhaus, kostet 100.000 Euro, wie soll ich das je bezahlen? Das ist das Programm vom Teufel. Das kann er ganz gut. Da sitzt er neben dran, ich kann es noch hören. Ja. Und ich höre schon so Aussagen von Christen, oh Gott, wie soll das alles nur? Ja, es ist Endzeit. Gestern wieder was angeschaut. Ja, der guckt jetzt von oben zu. Wie kann der von oben, wie kommt der darauf, dass alle von oben zugucken? Jesus kam, weil jeder Mensch auf dem Weg in die Hölle ist. Deswegen starb Jesus am Kreuz. Aber alle, überall, ob das Mafia ist, Hells Angel oder egal, die schlimmsten Verbrecher, ja, jetzt ist er da oben und schaut runter. Nein, er ist da unten und zählt die Radieschen. Und die brennen wie Feuer. Wahrheit ist so eine Sache, gell? Wie viel Wahrheit wollen wir? Wie viel Wahrheit ist gut? Ich habe noch 4 Bibelstellen, die machen wir jetzt ganz schnell. Philipper 3,15. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein, und solltet ihr in einem anderen Stück anders denken, oder solltet ihr in einem Stück anders denken, auch wenn wir heute noch irgendwie anders denken über irgendeine Sache, weil wir das Wort Gottes nicht so kennen, so wird euch Gott auch das offenbaren. Ist das ein Ziel für uns? Dass wir beten können und sagen, Gott, wenn ich es jetzt noch nicht verstehe und ich noch gar nicht der Meinung bin mit dem, was in der Bibel steht oder was der Pastor sagt oder was irgendein Gläubiger sagt, der schon länger gläubig ist wie ich, aber du wirst es mir zeigen. Du wirst es mir offenbaren. Amen. Du wirst es mir zeigen. Halleluja. So, und jetzt kommen wir noch ganz kurz zum Schluss zum Thema Verdammnis. Der Teufel kommt wie, wer weiß die 2 Punkte noch? Er kommt und sagt, hey, mach's, einmal ist keinmal. Verstanden? Oder er kommt mit Verdammnis. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht in der Verdammnis lange aufhalten, weil dann wird es schwierig. 1. Johannes 3,20, eine meiner Lieblingsbibelstellen, da habe ich über alle Bibelstellen heute habe ich schon ausführlich gepredigt über die Jahre, nur nochmal zurückverfolgt. Ich hatte das Erlebnis, dass ich über einen ganz langen Zeitraum in der Verdammnis war und ich habe gedacht, diese Verdammnis kommt von Gott, weil ich Mist gebaut habe und er stinksauer ist. Auch schon mal erlebt? Funktioniert eigentlich nur bei Babychristen, bei Älteren nicht mehr. Aber ja, und dann habe ich gebetet, ich sage, Herr, warum bist du so böse zu mir? Warum verdammst du mich noch? Ich mach's doch nie wieder. Ne? Natürlich habe ich es wieder gemacht, aber ja, wie das kleine Kind, wenn es dann eine Drachprügel gegeben hat, Mama, ich will jetzt kein Eis mehr. Nächsten Tag, Mama, kriege ich ein Eis? Jo, so sind wir halt. Ne? Aber hier hat dann Gott mich an diese Bibelstelle geführt. Wenn uns unser Herz verdammt, ich habe das, weiß nicht wie oft gelesen, ich habe es nicht verstanden. Und dann auf einmal habe ich Herz hat mich, Moment, mein Herz hat mich die ganze Zeit verdammt. Ey, das war die Offenbarungen der Offenbarungen für mich. Es war ein Durchbruch in meinem Glaubensleben. Ich habe geglaubt, Gott hält mich in der Verdammnis. Ich muss leiden. Und es fühlt sich so gut an für religiöse Christen, wenn sie leiden müssen. Ich habe auch für den Herrn gelitten. Leute, das ist Gotteslästerung auf höchstem Niveau, weil du sagst indirekt, das, was am Kreuz passiert ist, reicht nicht. Ich muss auch noch leiden. Ist das die Wahrheit? Ja. Leider leben wir das manchmal, dass wir denken, wir müssen auch noch leiden. Und der Teufel kommt, Religion sagt dir das. In vielen Religionen ist es so, dass du leiden musst für die Götter. Und auch in manchen christlichen Religionen ist es so, dass du leiden musst, weil Gott es so will. Kleine Sünden bestraft der Herr sofort, die großen später. Ja, was ein Schwachsinn. Amen. Ich bin so froh, dass ich Wahrheit habe. Also, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und er erkennt alle Dinge. Halleluja. Wenn du es getan hast und kommst aus der Verdammnis nicht raus, dann nimm die Bibelstelle. Sag Halleluja, wenn mein Herz mich verdammt. Herzelein, halt die Schnauze. Ich habe euch das so oft gesagt. Manchmal muss man mit dem Herz wirklich, obwohl dein Herz neu ist, hast du Dinge hineingelassen von früher. Das ist, wenn Gott mir eine saubere Flasche Wasser gibt und ich mache wieder einen Dreckbatzen rein. Da muss ich warten, bis das abgestanden ist. Dass ich denke dann, Gott hat mir das Wasser dreckig gemacht. Nee, das war ich selber. Aber du kannst es jederzeit auslernen und sagen, Gott, mach wieder frisch. Amen. Seine Gnade ist jeden Morgen rostig. Alt? Nein, neu. Also wenn uns unser Herz verdammt, jetzt muss ich mal fragen, kann das überhaupt sein, dass uns unser Herz verdammt? Oh ja, oh ja. Und unser Herz kann das besser als der Teufel. Der Teufel kommt von außen, da spürt man es irgendwie, merkt man, irgendwas kommt von außen. Aber wenn du dich innerlich verdammst, jeder Selbstmörder, der es umgesetzt hat, kannte diese Bibelstelle nicht. Aus welchem Grund auch immer. Er hat nicht genügt, er hat nicht dies, er hat nicht das. Die kommen alle zum Punkt, wo Verdammnis sich so übernimmt, dass ihr Denken, ihr Herz voll ist. Mit was denken wir? Mit dem Herz, dass sie denken, es gibt nur noch eine Lösung. Ich bringe mich um. Ich verlasse diese Welt. Ich laufe weg. Ich renne weg. Im Prinzip ist es ja Feigheit auf der höchsten Form, wenn man sich umbringt. Obwohl ich Verständnis für habe. Okay? Aber hier, Wir haben einen Schlüssel. Wenn uns unser Herz verdammt, wenn wir spüren, da kommt wieder Verdammnis. Ich genüge nicht, ich bin nicht gut. Ich habe so oft Gespräche mit Leuten, die mir sagen, ja, ich komme ja aus einer schlechten Familie. Und was hat es mit dir zu tun? Dein Vater, deine Mutter, egal was da war, das hat mit dir nichts mehr zu tun. 2. Korinther 5, Vers 17, siehe, alles ist neu geworden. Du bist eine neue Schöpfung, das Alte ist noch da. Nee, das ist noch ein bisschen da. Wie geht die Bibelstelle richtig, Schatz? Ach, es ist vorbei, danke. Es ist gut, wenn man eine Frau hat, die Bibel kennt. Das Alte ist vorbei. So, das ist Gottes Sicht. Wenn wir aber nicht Gottes Sicht einnehmen, dann schauen wir immer noch drauf und sagen, ja, ich kann das nicht, ich bin zu doof. Ja, mein Opa war auch schon doof. Hier war eine Frau, die hat mir gesagt, ja, ich habe Brustkrebsdiagnose. Dann sage ich, und, so what? Natürlich nicht so salopp, wie ich es jetzt erzähle. Dann sagt die mir, ja, meine Mutter hat auch Brustkrebs gehabt und meine Oma auch. Ja, und jetzt, so what? Was soll das mir sagen? Dass das jetzt, weil es deine Mutter gehabt hat und deine Oma stärker ist als Jesus. Ja, das soll es mir sagen. Nein, sie will nicht glauben. Sie will nicht in den Glauben kommen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Du hast vielleicht meine Oma die Brust geklaut und meine Mutter die Brust geklaut, aber mir klaust du meine Brust nicht. Punkt. Amen. Ich wünschte mir so, dass wir mehr Erzeugnisse über Heilung hätten. Weil das ermutigt so viele. Ich kriege jeden Tag WhatsApp aus Amerika und von anderen Leuten, die ich halt kenne. Bitte bete da, Bruder. Bitte bete für die Familie. Bitte bete da, bitte bete da. Das kannst du 5 Millionen Menschen schicken, auch 5 Milliarden. Es wird nichts ändern in deinem Leben, wenn du selber nicht in Glauben kommst. Manchmal trägt man Leute durch. Ich bin auch dankbar für jedes Gebet. Aber wenn ich euch bitte, für mich zu beten, dann heißt es, wir machen uns zusammen eins. Nicht ich bin im Unglauben und denke, das hilft ja nicht und ihr betet euch einen ab. Versteht ihr? Aber das sind meistens diese Mails. Betet ihr alle, weil ich habe keinen Glauben. Das bringt nichts. Jesus hat immer geheilt mit dem Kranken zusammen. Da sitzt ein Blinder und er schreit, ey, Messias, sei mir gnädig. Und er fragt ihn, was willst du? Ja, was wird denn der wollen? Ein Big Mac und eine Portion Pommes? Jesus ist nicht doof. Natürlich wusste er das. Er wollte aber, dass er es ausspricht. Ich möchte wieder sehen oder ich möchte zum ersten Mal sehen, weil er von Geburt an blind war. Mein Lieblingsbeispiel, die verkrüppelte Hand, für alle zu sehen. Was willst du? Ja, geheilt werden, er streckt deine Hand aus. Ich kann mir gut, schade, dass es nicht so Videos gibt von früher. Wisst ihr so, wo eine Kamera dabei war. Ich bin so Petrus indirekt Freund. Der war ja immer der Erste, der geredet hat. Ich kann mir vorstellen, wenn Petrus da dabei war, der war bestimmt dabei. So, Meister, wie im Boot, wo sie am Absaufen sind. Meister, wo er Jesus weckt. Erst da alles selber probieren und dann Jesus wecken. Aber immerhin, besser ist Jesus wecken wie gar nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er da stand und sagen wollte, schon gestreckt hat, dass er drankommt, dass Jesus fragt, Petrus, was gibt's? Ja, siehst du nicht, der hat eine verkrüppelte Hand. Und dann sagt Jesus, wow, krass, ist mir gar nicht aufgefallen jetzt. Gut, dass du das sagst, der kann ja die gar nicht ausstrecken. Ja, was machen wir jetzt? Ja, jetzt bitten wir alle Engel im Himmel, dass die Lobpreis machen. Dass die Bucke die Buh machen. Leute, wir lachen darüber, aber ist es nicht so indirekt? Wie weit ist eine Heilung entfernt? Macht Gott uns die Heilung schwer? Macht er es so kompliziert, dass nur die Tollsten und Besten das erfahren und erleben? Ein Glaube wie ein Senfkorn, hat Jesus gesagt, reicht aus. Das ist der kleinste Samen der Welt. Und glaub mir, wenn ich Schmerzen habe, bin ich im selben Prozess. Und dann kommen Stimmen und sagen, du willst ja am Sonntag über Heilung predigen? Oder wenn ich über Heilung predige, habe ich nächsten Tag Schmerzen. Immer. Seit ich Pastor bin so. Was will mir das sagen? Das bringt doch nichts. Aber ich lasse es nicht zu. Ich lasse es nicht in mein Herz. Es ist vielleicht in meinem Ohr, aber nicht in meinem Herz. Amen. Ich weiß, Heilung gehört wem? Mir. Heilung gehört mir. Und dann habe ich mal einen Rückschlag, wo gar nichts funktioniert. Dann ist es halt so. Davon stirbt man nicht und davon falle ich nicht vom Glauben ab. Amen. Halleluja. So, noch 2 Stellen haben wir, gell? 1. Johannes 3, 21, ist gleich die nächste. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so reden wir freimütig zu Gott. Siehst du den Schlüssel? Wenn dein Herz dich nicht mehr verdammen kann, weil die Worte Satans nicht in deinem Herzen angewachsen sind, drin sind, rauskommen, kannst du freimütig beten und freimütig loben und preisen. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke, haben wir uns angeschaut vor kurzer Zeit. Wenn uns unser Herz, oh Bruder, mir geht's heute nicht gut, weil mein Nachbar, der hat geerbt. Nee, deswegen geht's dir nicht gut. Dir geht's nicht gut, weil du es zulässt, dass dir es nicht gut geht. Du kannst richtig gut drauf sein, Montagmorgens, und dich richtig freuen. Und um 11, wie bei uns, kommt der Postbote und da ist ein Brief drin, ein Schockbrief. Und du kannst sagen, ja oder nein? Wie bei mir vor ein paar Jahren. AOK schreibt mir, Nachzahlung 7.000 Euro. Ich so, Leute, geht's noch? Habt ihr einen an der Waffel oder was? Sag ich, das lehne ich ab. Dann ziehen die einfach von meinem Konto 7.5 Mille ein. Da kannst du aber reagieren. Aber mir war es auch danach zum Explodieren und dann wieder ruhig bleiben, explodieren, ruhig bleiben, verzweifeln, im Glauben stehen. Dann habe ich da mit einer telefoniert. Ja, hätten Sie das rechtzeitig dies? Und ich habe doch alles rechtzeitig euch geschickt. Ja, wir haben nichts. Ja, was machst du denn dann? Aussage gegen Aussage. Wer sitzt denn am längeren Hebel? Die, aber letztendlich Gott, gut gesagt. Ja, Amen. Habe ich gesagt, Herr, ich gehe jetzt zu dir. Ich lege das jetzt alles in deine Hände. Ich habe keinen Bock mehr. Keine Ahnung, wie das weitergeht. Ich habe mich gewundert, dass die Bank überhaupt das Geld rausrückt. Was, so weit darf ich gar nicht überziehen. Aber irgendwie bei so Sachen geht es dann, gell? Diese Kumpels irgendwie, keine Ahnung. Und es ging eine Weile, ich glaube 14 Tage, gell, Schatz? Hin und her, ich weiß gar nicht mehr, es war furchtbar. Das kostet mich Nerven. Und dann habe ich gewusst, jetzt rufst du an. Der Heilige Geist, ruf an, ruf da und da an. Habe ich da angerufen, war die Frau dran, sagt, ja, wir haben das mittlerweile rausgefunden, das ist ein Fehler von uns. Sag ich, sehr schön. Sei und jetzt, wann kriege ich mein Geld? Ja, sollen wir das Ihnen zurückbuchen oder wollen Sie das über die Bank zurückholen? Weil ich mittlerweile von der Bank wusste, dass die das gar nicht machen durften, eigentlich. Ich hätte das mit der Bank wiederholen können, aber man lernt ja da draus, ne? Hatte ich den Fall noch nie. Habe ich gesagt, sind Sie so gut und schicken Sie mir das Geld zurück. Es kann aber bis zu 3 Tage dauern, dann ist es mir egal. Aber Sie machen das jetzt. Nachmittags war das Geld auf dem Konto. Und Gott ist gut, oder? Aber erstmal hast du Beschäftigung und du fragst dich wirklich, da kommen Stimmen, sagen, ja, das hast du falsch gemacht, Thomas. Du hast es falsch ausgefüllt. Du hast falsche Angaben, versteht ihr? Nee, ich habe keine falschen Angaben gemacht. In Jesu Namen aus, stopp, Schluss. Hier haben wir noch dafür gebetet als Gemeinde. Könnt ihr euch erinnern? Weil manchmal musst du als Gemeinde beten, da ist mehr Power, wie wenn du alleine betest. Und das ist auch gut so. Und jetzt haben wir die letzte Bibelstelle, mit der machen wir alles rund. Sprüche 19, Vers 21. Sprüche 19, Vers 21. Sag mal Halleluja, dass es Sprüche 19, Vers 21 gibt. In eines Mannes Herzen, da gehören natürlich Frauen dazu. In eines Menschen Herzen sind viele Pläne. Hast du auch viele Pläne? Aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Amen. In meinem ganzen Leben kam nichts, wie ich es wollte. Ich wollte nie heiraten, ich wollte nie Kinder. Ich wollte nach Amerika und dort bleiben, musste wieder zurück. Da, wo ich wohne, wollte ich nie wohnen. In das Haus wollte ich nicht. Es ist wie ein roter Faden. Immer wenn ich was lieb gewinne, zack, weg. Zack, weg. Zack, weg. Mein Lieblingsnachbar zieht weg, die anderen sind noch da. Mein Lieblingsrestaurant schließt, meine Lieblingseisdiele schließt. Meine Lieblingsfernsehsendung, die ich jahrelang geguckt habe, gibt es nicht mehr. Ich stehe immer wieder da und denke, sag mal, ist da irgendwie ein Plan? Aber Gott ist echt eifersüchtig. Sobald ich irgendwas anfange zu lieben, ohne das selber zu merken, weg. Und wenn es eine Fernsehsendung ist. Und irgendwann habe ich dann angefangen zu schmunzeln. Ja, sag mal, da ist doch ein Programm dahinter. Da ist doch irgendwie eine unsichtbare Hand, die das dealt. Und jetzt, wenn ich wieder ein Lieblingsrestaurant habe, dann sage ich, ja, es ist ganz okay da. Kammer hin. Ich bin mittlerweile so. Oder wenn ein Nachbar wieder hergezogen ist, ich finde die ganz gut so. Ja, die sind ganz nett. Versteht ihr mich? Ich bin so ein bisschen, Gott weiß das natürlich alles. Der schmunzelt als auch über mich. Ja? Aber immerhin. So, wir haben viele Pläne, aber letztendlich, Gott sei Dank, und ich kann nur sagen, Gott sei Dank kommen die Pläne Gottes zustande und nicht meine Pläne. Amen. Komm, lass uns mal kurz einen Moment nehmen, wo wir unsere Augen schließen, wirklich dem Vater Antwort geben und ihm wirklich sagen, danke Papa, dass deine Pläne zustande kommen. Ich spüre das gerade echt prophetisch, dass manche hierhin wollen, dorthin wollen, das tun wollen, Veränderungen wollen. Und ja, kannst du ja sagen zu den Plänen des Vaters, kannst du ja sagen zu dem, was der Vater für dich hat. Papa, und ich entscheide mich heute Morgen ganz bewusst, nicht mehr auf die Stimmen des Feindes zu hören. Ich bete sogar, dass mein Ohr zu ist, dass du deinen Finger in mein Ohr steckst, wenn der Feind redet. Dass sein Geschwafel und seine Lügen überhaupt gar keine Möglichkeit mehr haben, bei mir anzudocken. Und dass ich gefüllt bin mit deinem Wort, so gefüllt bin, dass alles vom Feind abprallt. Dass ich dir glaube, nur dir glaube, dir glaube. Dein Wort ist die Wahrheit. Alles andere ist Lüge. Danke, dass du bei mir bist. Danke, dass du mein Herz kennst. Und danke, dass du mir ein neues Herz geschenkt hast, dem du so leicht gemacht hast, dich zu lieben. Es ist alles nur eine Entscheidung entfernt. Egal wie groß der äußerliche Ärger ist oder Schikanen oder ja, böse Dinge, die da in unser Leben kommen wollen. Ich brauche mich nur entscheiden und in der Situation sagen, danke Papa, dass ich dich liebe. Und dass deine Liebe ausgegossen ist in mein Herz. Du hast gute Pläne, gute Pläne. Du hast den besten Job für mich, den besten Partner, den besten Wohnort, die besten Kinder, die beste Family hast du mir gegeben. Nein, es sind nicht Idioten. Ich weigere mich zu sagen, es sind Idioten. Ich weigere mich und ich sage, es sind tolle Menschen, gute Menschen. Papa, die Menschen, die ich kenne, die in meinem Umfeld sind, die hast du dahingestellt, weil du gute Pläne hast. Auch wenn ich mich immer noch aufrege, ich reg mich auch immer noch auf täglich, aber egal. Ich entscheide mich im Glauben, dass es anders wird, besser wird, dass ich Gutes rede. Auch wenn sie noch Dinge tun, die mich ärgern, ich danke dir, dass es besser wird. Und ich danke dir, dass du gute Pläne hast. Und ich komme zurück, wenn ich rausgefallen bin aus deinem Plan, komme ich zurück in deinen Plan. Und ich bete, dass du mich wiederherstellst, dass du mir neu deinen Geist gibst, dass du mir neue Visionen gibst, dass du mir neu deine Pläne offenbarst, Jesus. Dass du mich wieder auf die richtige Spur stellst, dass ich wieder ja, auf der richtigen Fahrbahn bin, auf den richtigen Gleisen, unterwegs in die Richtung, die du für mich hast. Und danke, dass alle Dinge mir zum Besten dienen müssen. Nicht könnten oder sollten, sondern müssen, steht in deinem Wort. Weil ich nach deinem Ratschluss berufen bin, weil du mich liebst und weil mir jeder Umstand zum Besten dienen wird und muss. Halleluja, weil du es gesagt hast. Und danke, Papa, auch da, wo du Nein sagst, es ist gut. Und wo du Ja sagst, ist auch gut. Weil alles, was du für mich hast, ist gut. Danke für die Zeit, in der wir drin sind. Danke, dass du den Tag und die Stunde festgelegt hast, wann und wo ich geboren worden bin, wo ich leben werde, wen ich heiraten werde. All diese Dinge hast du festgelegt. Und danke dafür, weil es sind gute Pläne. Du hast gute Pläne. Gute, gute Pläne. Und danke, dass dein Frieden mein Herz wieder übernimmt. Dass jede Form der Verdammnis geht, Selbstverdammnis, Verdammnis von außen oder von den Stimmen. Danke, dass ich herrschen darf über diese Verdammnis, weil du größer bist als jede Form der Verdammnis. Und wenn ich weiß, dass du mich angenommen hast, so wie ich bin, weiß ich auch, dass ich mich annehmen kann, so wie ich bin. Und wenn Veränderung notwendig ist, dann kommt sie von dir. Das haben wir vorhin gelesen. Du veränderst unser Denken, unsere Gedanken. Du kannst auch alles andere verändern. Du nimmst auch jede Sucht weg. Wenn wir sie dir geben, wenn wir dir Erlaubnis geben, über die Sucht zu herrschen, nimmst du sie weg. Auch da danke ich dir dafür, Jesus. Danke, dass jeder Geldbeutel, den der Feind in unseren Weg legt, nicht mehr attraktiv ist. Danke, dass mein Herz so ist, dass ich sage, sofort gebe ich es ab. Ich will es nicht, es gehört mir nicht. Ich nehme keine Geschenke vom Teufel an, um mich reinzulegen, um mich zu einem Dieb zu machen. Nein, mein Herz ist sauber. Und es soll sauber bleiben. Und wenn irgendwo noch eine Ecke ist, wo Schmutz ist, dann darfst du es waschen, Jesus. Mit dem Wasserbad des Wortes reinigen, wegnehmen. Danke, Jesus, dass du das tust. Und danke, dass ich dein Wort kenne und gegründet bin und feststehe auf deinem Wort. Halleluja. Danke, dass ich nicht wanke, dass ich nicht zu denen gehöre, ja, die zurückweichen, sondern zu denen, die stehen bleiben und die Seele retten. Halleluja. Danke, Jesus, dass nichts und niemand mehr mir Angst machen kann. Weil ich festgegründet und verwurzelt bin in Christus und weiß, dass wenn Gott für mich ist, wer kann wider mich sein? Halleluja. Amen. Halleluja. Amen.